Herr Jesus, ich danke dir für Thomas und danke dir für diesen Mann Gottes. Und du wirst ihm jetzt Gnade geben, das auszuteilen, was du ihm aufs Herz gelegt hast, und uns Gnade gibst, recht zu hören, damit wir über den menschlichen Worten dein Reden hören. Komm du und bestätige du das Wort durch deinen Geist. Amen.
Amen.
Einen gesegneten Sonntag. Gott ist gut, alle Zeit. Genau. Simon, Gott segne dich hoch. James Cameron, der Regisseur von Titanic, der sagte, die Titanic ist eine Metapher für aller unser Leben. Und zwar, als die Titanic 1912 vom Stapel lief, da galt sie als unsinkbar, und zwar, weil die nach so einer ganz neuen Technologie gefertigt wurde. Die hatte nämlich 16 Lufttanks, die unterschiedlich, also voneinander abgetrennt waren. Und die Konstrukteure, die haben gesagt, wenn dreist vier davon durch eine Kollision mit dem Eisberg geflutet werden, dann bleibt die Titanic trotzdem am Schwimmen. Und wir wissen ja leider tragischerweise, dass sie am 15. April, also morgen, vor 112 Jahren gesunken ist und 1513 Menschen mit ihnen gestorben sind. Und jahrelang ist man der Annahme gewesen, dass 5 von diesen Lufttanks durch so eine Kollision mit dem Eisberg aufgeschlitzt wurden. Aber als man sie 1985 gefunden hat, da hat man festgestellt mit diesen Tauchrobotern, dass es keinen langen Schlitz gegeben hat am Wrack der Titanic, sondern nur ein Tank beschädigt wurde und alle anderen dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und die Metapher für unser Leben ist, dass wir oftmals denken, unser Leben so in verschiedene Bereiche aufteilen zu können und dass ein Bereich keinen Einfluss auf den anderen Bereich des Lebens hat, aber das ist falsch. So wie wir leben, das hat Einfluss auf unser gesamtes Leben. Und ich hatte mir so überlegt, wie ich diese Predigt nennen möchte. Ich wollte es eigentlich nennen, ein gelingendes Leben, aber Dori sagt, diesen Satz gibt's nicht, versteht auch keiner. Also habe ich es genannt, ein Leben, das funktioniert. In der Bibel steht, ich sage euch nämlich die Bibelstelle später, die Überschrift letzte Anweisung von Paulus. Und wenn man so einen Vortrag hält, dann soll man sich ja an einen rhetorischen Dreiklang halten, also eigentlich nur 3 Punkte, weil auch die Aufmerksamkeitsspanne abnimmt. Aber Paulus hat hier, je nach Zählweise, 12 bis 13 Punkte hineingelegt. Und deswegen habe ich es einfach mal in 3 Blöcke unterteilt. Und, so, jetzt kommt nämlich gleich meine Visualisierung. Und für mich ist es wie so ein kleiner Schlag ins Kontor, weil er sagt nämlich, ermahnt die, die ein unordentliches Leben führen. Gnade. Wir müssen danach reden, Paul. Nein. Aber die Frage ist, was bedeutet es, ein unordentliches Leben zu führen? Und ich finde, das ist schon mal der erste Punkt, wo wir so den Heiligen Geist fragen, für unser persönliches Leben, was bedeutet es, ein unordentliches Leben zu führen? Ich habe diesen Boxhandschuh angezogen, weil wir diese Aussage, diesen Schlag ruhig mal auf uns einwirken lassen dürfen, dass wir sagen, führe ich irgendwo Gott in meinem Leben irgendwo eine Unordentlichkeit? Bin ich vielleicht in meinen Verhältnissen, in meiner Ehe unordentlich? Geht jetzt nicht um dein Zimmer, aber vielleicht auch um dein Zimmer. Soll ja gut sein, sein Bett schon mal früh zu machen. Geht um deine Finanzen, geht um deine Zeit. Übernimmst du Verantwortung für dein Leben oder auch für deinen Nächsten? Lass dich da vom Heiligen Geist herausfordern, wo gegebenenfalls, wo brauchst du die Ordnung Gottes in deinem Leben? Nimm einfach mal dieses Bild des Boxhandschuhs und wenn Paulus so beim ersten Punkt den Boxhandschuh rausnimmt, dann nimmt er beim zweiten den Glasé-Handschuh.
Das ist nur ein Baumwollhandschuh, aber für mich ist es Glasé.
Und der zweite Punkt ist, ermutigt die Ängstlichen. Hat Paul gerade drüber gesprochen. Wahrscheinlich wisst ihr bald, wo die Bibelstelle steht. Ermutigt die, die vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl haben, die mutlos sind in ihrem Leben, die mutlos sind im Geist. Und wisst ihr, ich finde, wenn man andere ermutigen will, dann muss man selber auf seinen Mut achten, dann muss man sich selbst um seine Seele kümmern. Und wie macht man das? George Müller hat gesagt, der Begründer der Waisenhäuser, jeden Morgen trage ich Sorge für meine Seele und habe Gemeinschaft mit Gott. Ich muss mich um meine Seele kümmern, um andere zu ermutigen, um ihnen Mut zuzusprechen. Geht wahrscheinlich auch, wenn man selber mutlos ist, aber es ist besser. Und dass wir so mit so einer Aufmerksamkeit durch unser Leben laufen. Wo ist jemand, der so ein ermutigendes Wort braucht? Und ich lasse den Glasé-Handschuh an, weil der dritte Punkt ist, helf den Schwachen. Helf vielleicht den Schwachen im Glauben. Ich habe zwei Bibelstellen, Römer 14, Vers 1, Römer 15, Vers 1. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an. Oder wir, die Starken, Römer 15, 1, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen. So im geistlichen Bereich vielleicht, aber auch praktisch. Wo können wir praktisch helfen, wenn wir jemand Schwaches sehen? Wo können wir anpacken? Wo können wir vielleicht ein bisschen Geld geben? Wo können wir unsere Zeit investieren? Wo können wir zum einen gute Worte sprechen oder, wie Nikolaus es getan hat, die unseren Mantel teilen, so sprichwörtlich. Wo können wir praktisch tätig werden? Helft den Schwachen. Punkt Nummer 3. Der vierte Punkt zum Leben, was funktioniert. Habt Geduld mit allen. Ungeduldig zu sein ist ja eigentlich cool heutzutage. Wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt, dann wird dir oftmals so die Frage nach deiner größten Schwäche gestellt und die Lieblingsantwort aller Leute ist, ich bin ungeduldig, weil es eigentlich toll wirken soll. Mittlerweile ist es so verbraucht, soll man nicht mehr sagen, aber wir müssen oder wir sollen mit allen geduldig sein. Das ist eine Herausforderung, aber Geduld ist eine Frucht des Geistes. Und wisst ihr, wer geduldig ist? Gott ist geduldig. Im Psalm 103, Vers 8 steht, Jahwe ist barmherzig, mit Liebe erfüllt, voller Gnade und großer Geduld. Wir sollen geduldig sein und dürfen geduldig sein. Der fünfte Punkt des ersten Blockes, niemand Böses mit Bösen, sondern bei jeder Gelegenheit vergelten, sondern bei jeder Gelegenheit Gutes tun. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Also mir zum Beispiel fällt es schwer, wenn jemand was Schlechtes zu mir sagt, dann möchte ich eigentlich was Verteidigendes, vielleicht auch was Schlechtes antworten. Im Verkehr gelingt es mir oftmals relativ lange, entspannt zu bleiben, aber nach einer Weile, wenn ich das fünfte Mal geschnitten werde, fange ich an, vielleicht auch böse zu werden und das Böse zu vergelten. Aber auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, was ja schon mal vielleicht okay ist, aber wir sollen Böses mit Gutem vergelten. Der Punkt, ein weiterer Punkt, der fünfte Punkt für ein funktionierendes Leben als Christ. In den Sprüchen steht, Sprüchen 17, Vers 9, wer nach Liebe sucht, deckt Vergehen zu, doch wer die Sache aufrührt, vertreibt den Freund. Böses mit Gutem vergelten. Und jetzt komme ich zum Hauptteil, Block 2. Da steht, freut euch alle Zeit. Das ist ja eine Sache, die kann man manchmal, aber sich alle Zeit zu freuen, man denkt eigentlich, dass es unmöglich ist, aber die in der Bibel steht, wir sollen uns alle Zeit freuen. Und eine Geschichte, die mich kürzlich so richtig, also wir denken ja manchmal, schlechte Dinge zu erleben und uns nicht freuen zu können, aber eine Geschichte, die ich letztens auf YouTube gesehen habe von Richard Wurmbrand, die hat so mein Herz berührt. Ich musste so weinen. Dori hatte die sich unabhängig davon, oder ich habe es dir weitergeleitet, auch angeschaut. Und zwar erzählt Richard Wurmbrand, der ja 14 Jahre in Einzelhaft, 10 Meter unter der Erde eingekerkert war, wo er keine Farben mehr gesehen hat. Er hatte nur noch grau, graue Wände, graue Uniform, graue Wärter. Er wusste nicht mehr, wie Farben aussehen. Und seine Frau war gleichzeitig inhaftiert. Und die erzählte davon, dass ein junges Mädchen 18 bis 20 Jahre zum Tode verurteilt wurde, wie viele andere, die auch wegen ihres Glaubens zum Tode verurteilt wurden im kommunistischen Rumänien. Und dieses junge Mädchen, diese Hinrichtung, die haben immer um Mitternacht stattgefunden und die hat noch etwas zu essen bekommen. Und er sagte zum einen, als sie für das Essen dankte, alle hatten Hunger, niemand hat was gegessen, da kam so ein Strahlen auf sie, wie so eine Art Verklärung. Und als sie zu ihren Henkern gegangen ist, da war sie von so einer Freude erfüllt, so einem wunderschönen Lächeln und sagte, ich gehe zu meinem Bräutigam. Das ist einfach, wisst ihr, wir können freudig sein, auch in den schwersten Dingen. Wir können freudig sein, alle Zeit. Das ist unser Anspruch, unser, so wird es gesagt, ich sage euch gleich, dass es sogar der Wille Gottes für unser Leben ist. Der zweite Punkt, betet immer zu. Betet alle Zeit. Wisst ihr, auch das kann kultiviert werden. Das ist nicht nur so eine Gebetszeit, die wie gesagt, am Morgen ist oder am Abend ist oder wie auch immer. Wir sollen in so einer Haltung, in so einem Leben oder dürfen, in so einem Leben des Gebetes leben. Und wie machen wir das? Also ich zum Beispiel, klingt mir auch nicht immer, aber ich versuche es. Dass wenn ich irgendeine tolle Sache sehe, dann sage ich Gott, ich danke dir dafür. Wenn ich Dori zum Beispiel sehe, danke dir für meine Frau, mach ich, ist die Wahrheit. Wenn mir was Schlechtes widerfährt, dann sage ich Gott, hilf mir. Versteht ihr, wie ich das meine? Dass ich einfach in dieser Beziehung, dass wir in dieser Beziehung leben und Beziehung ist oftmals Kommunikation. Dass wir einfach reden. Und das ist für mich so ein Leben im Gebet. Dass wir zu Gott sprechen. Und wenn ich nachts wach werde, manchmal werde ich wach mitten in der Nacht und sage, Gott, ich hab dich lieb. Und dann schlafe ich wieder ein. Und wisst ihr, das wächst so in einem. Und dann, man wird enger verbunden. Ist jetzt auch nicht immer so, aber wir sollen das so kultivieren. Wir sollen darin leben, dass wir in einem immerwährenden Gebet sind. So könnte ich mir vorstellen, dass Paulus das meint, dass wir in der Beziehung zu Gott leben. Und jetzt, Paul, wir haben uns nicht abgesprochen, aber der dritte Punkt ist, seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes für euer Leben und das ist durch Jesus möglich. Seid dankbar in allen Dingen. Und vielleicht habe ich mir so überlegt, so wird es niemandem gehen, aber vielleicht ist dein Leben so schrecklich, so schlecht, dass du sagst, ich kann nicht dankbar sein. Mir ist so schlecht, ich kann einfach nicht dankbar sein. Vielleicht gibt es ja auch diese Person, der es so geht, aber weißt du, wir kommen gerade von Ostern. Wir haben gerade Ostern hinter uns gebracht und Ostern ist eigentlich das größte Geschenk. Das ist nicht Weihnachten, Weihnachten auch, aber Ostern hat Gott selbst sich für uns geopfert, hat uns in der Beziehung zu sich wiederhergestellt und das ist so wunderbar, so herrlich, dass wir eigentlich von unseren Stühlen aufspringen müssten und so ein Osterlachen haben, weil wir so begeistert darüber sind, so dankbar, dass Gott für uns ist, dass er uns die Beziehung zu sich hergestellt hat. Manchmal, ich habe mir so überlegt, ich wusste ja, wie die Reaktion sein wird, dass ihr jetzt nicht aufspringen werdet. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist es genauso, als wenn man sagt, naja, nachher gibt es Kaffee und Kuchen umsonst. Berührt uns genauso. Aber Jesus ist für uns gestorben. Der hat sein Leben für uns gegeben. Wir können in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Das ist eigentlich mal eine richtige Botschaft. Und ein Grund dafür, dankbar zu sein. Seid dankbar in allen Dingen. Amen. Halleluja. So, jetzt kommt Block 3 und Paulus hat es schön aufgebaut. Jetzt geht es so im Geistlichen weiter. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Was bedeutet es, das Wirken des Heiligen Geistes nicht zu unterdrücken? Und zwar habe ich mir so überlegt, wo ich dem Heiligen Geist keinen Raum gebe. Der Heilige Geist ist ja dazu da, Jesus, oder das macht er total gerne, Jesus zu verherrlichen. Und wenn ich mit anderen Leuten zum Beispiel spreche und wir zusammen Jesus verherrlichen, dann empfinde ich das als einen Weg, den Heiligen Geist zu entfachen. Also ihn nicht sozusagen zu unterdrücken, sondern erblühen zu lassen. Dass wir mit anderen Menschen darüber reden, was Jesus in unserem Leben getan hat. Gibt natürlich auch die Gaben des Geistes, aber ich finde so diese Verherrlichung Christi in unseren Gesprächen, das kann so entfachend sein für den Heiligen Geist. Ich habe ja, wir haben zwei Josuas bei uns in der Familie, einen Schwiegersohn und unser Sohn. Und wir haben manchmal so Grill-Sessions. Und dann stehen wir so am Grill und wir steigern uns immer mit jedem Getränk unserer Wahl so hinein. Wir reden meistens über geistliche Themen und werden immer begeisterter reden so darüber. Und ich finde, das ist so ein Entfachen des Geistes, zum Beispiel so im praktischen Leben. Josua hat mir letzte Woche geschickt, mein Schwiegersohn, esset und trinke zur Ehre Gottes. Dass wir so leben, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben entfachen. Und der zweite Punkt ist, verachtet, des dritten Blocks, verachtet prophetische Rede nicht. Und ich habe es mir genau aufgeschrieben, Paul, was du gerade gesagt hast. Amen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Gott kann durch einen Esel zu dir sprechen, aber auch durch einen Hund, wie ihr seht. Dass Gott durch ein Kind zu dir sprechen kann. Dass wir einfach so sensibel sind, dass wie so eine prophetische Rede zu uns kommt. Nicht nur zu uns, sondern auch von uns. Dass wir die prophetische Rede in unserem Leben für uns und von uns nicht verachten. Ich erinnere mich noch total gerne an unsere Fasten-Gebetszeiten, wo wir füreinander gebetet haben, wo so, vielleicht hast du es nur so als normales Gebet empfunden, aber ich nehme das gerne so als prophetisches Gebet für mich. Auch Jürgen, dein Gebet letztens für mich, das empfand ich auch als prophetisches Gebet für mich. Und wenn ihr für jemanden betet, dann nehmt es als Prophetie und verachtet nicht diese prophetische Rede. Auch so ein, das ist jetzt vielleicht keine prophetische Rede, aber wenn ihr in der Bibel lest, dann kann es auch prophetisch zu euch sprechen. Der dritte Punkt des dritten Blockes: prüft alles und behaltet das Gute. Ich finde es total wundervoll, dass wir alles prüfen dürfen. Stellt euch vor, hier würde nicht ich, aber irgendjemand vorne stehen und der würde dogmatisch sagen, er ist unfehlbar. Und was ich sage, ist, oder was er sagt, ist gesetzt. Nein, wir dürfen und wir sollen alles prüfen. Aber wisst ihr, was es dazu bedarf? Du musst befähigt sein, zu prüfen. Du musst dich mit dem Wort Gottes auskennen. Du sollst prüfen und das Gute aber behalten. Der letzte Punkt: meide das Böse in jeder Form. Was ist das Böse? Ich habe es mal als alles, was gegen Gott ist, alles, was ungöttlich ist, definiert. Auch da dürfen wir prüfen und dem Heiligen Geist vertrauen, was Böse in unserem Leben ist. Letztens haben Dori und Jonathan und ich einen Film geguckt und ich fand den überhaupt nicht böse. Aber Dori oder beziehungsweise so, ja, Jonathan sagt, ja, total teuflisch, der Da Vinci Code mit Tom Hanks. Wir haben den ausgeschaltet und meide das Böse in deinem Leben. Checke, was du sagst, was du hörst, was du siehst, was du denkst, was du tust. Meide das Böse. Ich hatte letztens mal von so einer 10-Sekunden-Regel von einem Prediger gehört, der hat gesagt, wenn er merkt, dass er das Falsche denkt, bemüht er sich nach 10 Sekunden, das Richtige zu denken. Vielleicht ist das ein guter Hinweis für dich. Bei mir gelingt es auch nicht immer, aber man kann darüber nachdenken, dass man das Böse meidet. Um noch in dem Bild der Titanic zu bleiben. Es gibt keine separaten Lebensbereiche. Wie du dein Leben lebst als Christ, ist entscheidend. Nichts von dem, was ich gesagt habe, errettet dich. Das möchte ich noch ganz wichtig sagen. Du kannst durch deine Taten nicht errettet werden, aber du kannst nur eines tun, und zwar im Glauben diesen Rettungsring von Jesus Christus ergreifen. Aber lebe dein Leben, wenn du es getan hast, für und mit Gott und vertraue darauf, dass der Heilige Geist dich in deinem Leben unterstützt. Ohne ihn schaffen wir das sowieso nicht. Die Bibelstelle steht im 1. Thessalonicher 5, 14 bis 22. Ich lese es euch nochmal vor. Außerdem bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und allen anderen Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank. Denn das ist es, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Amen.